Römer Kapitel 4. Wir setzen fort in dem zweiten Hauptteil des Briefthemas. Das zweite Thema oder den zweiten Teil hatten wir in Kapitel 3, 21. Dort beginnt er. Nachdem Paulus die Heillosigkeit des Menschen, den heillosen Zustand des Menschen beschrieben hat, beschreibt er jetzt das Heil selbst, das dieser Mensch empfangen darf. Es geht also von 3,21 bis Ende Kapitel 5 um das Wesen des Heils. Eine Beschreibung als solche hatten wir schon im zweiten Teil des dritten Kapitels, also von 3,21 bis 31, gestern Abend zum Schluss. Und wir kommen heute Abend zum zweiten Abschnitt in diesem Teil. In Kapitel 4 wird nämlich die Heilsgerechtigkeit, das Heil in seiner Gerechtigkeit bezeugt. Allgemein beschrieben in seinen Grundzügen, in Kapitel 3 schon, und jetzt wird geschildert, wie es bereits im Alten Testament bezeugt war. Gott ist ein Gott, der von alters her seine Taten plant, von Ewigkeit her. Und das ist etwas Kostbares, zu wissen, dass Gott auf lange Sicht denkt und plant und arbeitet. Er hat das Kommen seines Welterlösers mit höchster Sorgfalt vorbereitet. Davon ist in etwa die Rede in Kapitel 4. Die Heilsgerechtigkeit wird aus dem Alten Testament bezeugt. Wie sieht das aus? Wie können wir nun Kapitel 4 etwas aufgliedern, sodass wir den Inhalt uns besser zueignen können. Man sagt uns, wenn etwas in einer sinnvollen Reihenfolge dargestellt wird, kann man es viermal leichter behalten, als wenn es ein Durcheinander ist. Also, wir wollen die sinnvolle Folge einmal in Kapitel 4 erkennen und sehen, was Paulus dort uns einmal sagen will. In den ersten 8 Versen haben wir den ersten kleineren Abschnitt. Verse 1 bis 8 wird die Heilsgerechtigkeit vom Alten Testament her bezeugt, indem Glaube und Werke einander gegenübergestellt werden. Der Glaube wird in diesem Kapitel mehrere Male irgendetwas gegenübergestellt. Zuerst Werke, später dem Gesetz und so weiter. Also hier werden Glaube und Werke einander gegenübergestellt, und zwar bereits im Alten Testament. Es ist also nicht so nach dem Evangelium von Paulus, dass man zur Zeit des Alten Testamentes durch den Gehorsam dem Gesetz gegenüber, durch Werke, durch Leistungen, bei Gott in Gnaden kam, sondern schon dort war es nur durch den Glauben und nicht durch Werke des Gesetzes. Paulus wird zeigen, warum das so war. Also in diesen Versen werden diese zwei einander gegenübergestellt. Zuerst in dem Beispiel von Abraham. Wir lesen die Verse 1 bis 5. Was sollen wir also sagen? Dass Abraham, unser Vater, nach dem Fleisch gefunden habe. Denn wenn Abraham aus Werken gerechtfertigt wurde, hat er Ruhm, jedoch nicht vor Gott. Denn was sagt die Schrift? Abraham glaubte Gott, und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet oder angerechnet. Aber dem, der wirkt, das heißt, der arbeitet, wird der Lohn nicht nach Gnade, das heißt, als ein Gefallen zugerechnet, sondern nach Schuldigkeit. Arbeitet jemand und bekommt dann einen Lohn, dann ist dieser Lohn die Schuldigkeit für seine Leistung. Das ist eine allgemeine Aussage, eine allgemeine erkannte Wahrheit. Aber dem, der nicht wirkt oder arbeitet, aber an den glaubt, der den Ehrfurchtslosen, den Gottlosen rechtfertigt, wird sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Wichtige Worte, die nicht nur einem Juden in Rom angehen, sondern uns auch viel zu sagen haben. Was wird denn hier gesagt? Paulus leitet ein mit einer Frage. Er ist ein guter Lehrer, stellt nicht nur Fragen, für die er gern die Antwort hätte, sodass er lernen kann, sondern er stellt Fragen, damit andere lernen können. Und auch wir können auf diese Weise lernen. Dadurch wird die Aufmerksamkeit geweckt. Also Paulus beginnt: Was sollen wir also sagen, dass Abraham, unser Vater, nach dem Fleisch gefunden habe? Warum Abraham? Weil der Israelit, den Paulus hier besonders im Visier hat, im Blickfeld hat, weil dieser sich von Abraham abstammend betrachtet. Was Abraham geschah, das wird irgendwie dem Israeliten zugute. Er darf sich also auf ihn berufen, so wie die kleinen Jungs auf der Straße. Die spielen miteinander und dann kommt es vielleicht zu einem Streit und dann sagt der eine vielleicht zum anderen: Mein Vater, der wird dir, wenn er nach Hause kommt. Ja. Der Junge beruft sich auf seinen Vater und der Israelit beruft sich auf seinen Vater. Das war ein tüchtiger Mann. Mit anderen Worten, ich bin auch. Ich komme von ihm her, also ich darf mir davon, von seinem Ruhm etwas abschneiden. Ich bin etwas, weil ich in Verbindung mit Abraham stehe. Gut, sagt Paulus, wir gehen zu Abraham. Wie war es denn bei Abraham? Du willst mein Evangelium nicht ganz anerkennen. Du hast Schwierigkeit mit meinem Evangelium. Du hast Schwierigkeit damit, dass es nur aus Glauben ist und dass das Gesetz keine Rolle hier zu spielen scheint. Damit hast du Schwierigkeit. Ferner hast du Schwierigkeit damit, dass ich es den Heiden anbiete. Du hast also zwei Schwierigkeiten. Wir wollen zusammen zu deiner Bibel gehen, zum Alten Testament. Und wir gehen zurück zur Quelle, zu Abraham. Was sollen wir also sagen, dass er nach dem Fleisch gefunden habe? Denn dein Denken und dein ganzes Bewegen in dieser Frage ist nach dem Fleisch. Fragen wir einmal, wie Abraham nach dem Fleisch gehandelt hat. Was hat er gefunden? Das Wort ist nicht umsonst gebraucht. Es hat seine Bedeutung. Wenn Abraham gesucht hat, wenn Abraham sich Mühe gegeben hat, in seinem fleischlichen Leben, in seinem Leibesleben, als er hier auf der Erde wohnte, wenn er sich große Mühe gegeben hat, wenn er sich große Mühe gegeben hat, Gott zu gefallen, wenn er sehr gestrebt hat, emsig gewesen ist, Gott zu gefallen, was wird er dann gefunden haben? Das heißt, was wird ihm dafür geworden sein? Was wird er wohl damit verdient haben? Durch seinen Einsatz, durch seine Mühe? Oder denken wir hier falsch, kann Paulus fragen. Er gebraucht die Denkweise oder er versetzt sich in die Denkweise des Israeliten und nimmt einmal den Fall, dass Abraham so gehandelt hätte, wie der Israelit jetzt handelt. Was sollen wir sagen, wenn er nach dem Fleisch gehandelt hat und dann gefunden hat, also ein Ergebnis für seine Leistung gefunden bekommen hat? Was dann? Denn wenn Abraham aus Werken gerechtfertigt wurde, wie du aus Werken gerechtfertigt willst. Du willst beten, du willst Geld geben, du willst ein rechtschaffenes Leben führen, du willst nach dem Wort Gottes, nach dem Gesetz leben. Du setzt dich ein, du gibst dir Mühe. Und wenn Abraham so gelebt hat, was wird er wohl dann für ein Ergebnis? Was wird das Ergebnis dann sein? Denn wenn Abraham aus Werken gerechtfertigt wurde, dann hat er Ruhm. Wer arbeitet, der bekommt Lohn. Sollte. Dann hat er Ruhm. Dann darf er darauf stolz sein. Ich habe etwas geleistet. Allerdings, sagt Paulus, wenn er diesen Weg eingeschlagen hat und Ruhm hat, nicht vor Gott. Weil die Schrift eine Aussage desbezüglich gemacht hat. Wir wissen, wie Gott denkt. Und folglich hat Abraham vor Gott nicht Ruhm, weil das mit Gottes Wort nicht übereinstimmt. Denn die Bibel sagt, Abraham glaubte Gott und es, dieser Glaube, wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Also hat er nicht gearbeitet, hat er sich nicht Mühe gegeben, hat er nicht nach Werken getrachtet, hat er nicht nach dem Fleisch gehandelt, hat er nicht gefunden, weil er so emsig gesucht hätte. Das ist also nicht der Weg, den Abraham eingeschlagen hat. Abraham kam aus Ur in Chaldea, wo man einer Mondgöttin anbetete. In Josua heißt es, die Väter Israels, die Urväter, dienten anderen Göttern. Von Abraham direkt wird es wohl nicht gesagt. War er eine Ausnahme? Oder gehörte er auch zu diesen Vätern, die anderen Göttern diente? Und hat Gott einfach einmal eingegriffen in sein Leben? Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall macht die Schrift klar, Paulus macht klar, dass Gott den Abraham nicht gerufen hat, weil er so tüchtig war. Gott hat bei Abraham jemanden gerufen, dem er Gnade, Barmherzigkeit erzeigen konnte. Es war kein Verdienst von Abraham, sagt Paulus. Gott hat hier von sich aus gehandelt, hat ihm ein Wort gegeben, eine Zusage. Und Abraham glaubte, obwohl er noch nichts sah, kein Zeichen, dass ein solches überhaupt je eintreffen könnte. Alle Vorzeichen fehlten. Ein vollkommenes Vakuum, nur dieses nackte Wort Gottes. Du bekommst Samen, du bekommst Nachkommen, du bekommst ein Kind, aus diesem Kind gibt es weitere, es kommt ein Volk von dir. Ein Volk, das über die ganze Erde Segen ausbreiten wird. Abraham glaubt Gott. Das ist der Weg, sagt Abraham. Abraham glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Also, Paulus hat mit einer Frage begonnen, hat eine Antwort gegeben und hat eine Begründung aus der Heiligen Schrift angeschlossen. Aber er fährt fort mit seiner Begründung. Zwei allgemeine Lehrsätze, die sehr leicht entgegenzunehmen sind, weil sie allgemeine Erfahrung sind. Die Bibel sagt es, sagt Paulus, Abraham ist nicht mit Leistungen umgegangen, nicht mit Werken, hat nicht versucht, Gott zu beeindrucken, hat einfach Gott beim Wort genommen, das ist alles. Und das war genug. Das zählte Gott für Gerechtigkeit. Allerdings müssen wir hier etwas einschieben. Es gibt einen Unterschied zwischen Gerechtigkeit im Alten Testament und im Neuen Testament. Das heißt, wenn Abraham oder auch David oder andere Gerechtigkeit oder Vergebung erfahren, denn Gerechtigkeit oder Rechtfertigung und Vergebung sind eigentlich dasselbe. Das wird klar in diesem Kapitel bei David. Also, Wenn das im Alten Testament gesagt wird, dass dort Vergebung geschieht, bei dir ist Vergebung, damit man dich fürchte, sagt der Psalmist. Oder wenn von Gerechtigkeit oder Rechtfertigung die Rede ist, dann ist dieses nicht etwas, das schon in jener Zeit letzte Wirklichkeit ist, sondern man kann sagen, es ist eine prophetische Rechtfertigung, eine prophetische Vergebung. Das macht der Hebräerschreiber unter anderem klar, auch sonst wo wird das klar. Der Hebräerschreiber sagt in Kapitel 10, dass es eigentlich letztlich keine Vergebung gegeben hat im Alten Testament, denn dann wäre das Gewissen entlastet gewesen. Und wenn das Gewissen entlastet gewesen wäre, dann hätte man nicht mehr opfern müssen. Da aber die Sünde noch nicht weggenommen ist, muss man weiterhin opfern, im Bilde auf das kommende Opfer, das wirklich Sünde wegnimmt. Nachdem dieses Opfer gekommen ist, Jesus hat es gebracht, nachdem Jesus dieses Opfer gebracht hat, kann der Heilige Geist jetzt in unser Leben einkehren und uns ein entlastetes Gewissen geben, weil Jesus alles vollbracht hat. Jetzt ist die Sünde weg und jetzt ist es möglich, ein entlastetes Gewissen zu haben. Vor dem Kommen Jesu glaubte man, dass Jesus kommen werde und man freute sich. Aber das Heil selbst war noch nicht da, weil Jesus noch nicht da war. Jesus ist das Heil. Simeon sagt über dem Kind, wenn er zu Gott betet, meine Augen haben dein Heil gesehen. Jakob sagte viele Jahre zuvor, Herr, ich warte auf dein Heil. Hesekiel sagte, es kommt die Zeit, da werde ich ein neues Herz geben und einen neuen Geist. Aber das war Prophetie. Der alttestamentliche Christ hat nicht das neue Herz oder den neuen Geist. Er darf bitten um den Geist. Zur Zeit Jesu sind wir noch im Alten Testament, das heißt im Alten Bund. Und er sagt, ihr dürft bitten um den Heiligen Geist. Gott kann ihn geben, nur zu gern. Er war also nicht das Los eines frommen Israeliten. Aber Jesus sagt zu seinen Jüngern, er ist bei euch, unter euch, weil er bei Jesus war und sie waren bei ihm. Und er wird in euch sein, wird bleiben. Das ist etwas Neues mit Pfingsten. So beginnt Gemeinde. Ein Volk von Menschen, denen Vergebung zuteil geworden ist, durch das bereits vergossene Blut Jesu Christi und durch den Einzug des Heiligen Geistes, zu einem Leib verschmolzen, zusammengewachsen. Das ist Gemeinde Jesu. Ein neues Volk, das nie zuvor so da war, weil Jesus gekommen ist. Vorher warten, gläubiges Warten allerdings. Und man genießt schon vorweg einen Segen davon. Aber das Eigentliche muss noch kommen, weil der Messias noch kommen muss. Wenn es hier also steht, es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet, dann im Sinne von anrechnen, es wurde ihm gut geschrieben. Natürlich, als Abraham starb, ging er ein in die Gegenwart Gottes. Jesus sagt, er sah meinen Tag. Er dürfte dabei gewesen sein, als Jesus den Himmel verließ und auf die Welt kam, um geboren zu werden. Er sah meinen Tag und er jauchzte. Es war Freude im Himmel. Abraham ist dann in der Gegenwart Gottes und das ist Heil. Aber als er im Fleisch war, im Leibe, hier auf der Erde, wurde die Gerechtigkeit ihm zugeschrieben, zugerechnet. Also, das müssen wir auch noch behalten. Wir lesen weiter nun diese zwei allgemeine Lehrsätze, Verse 4 und 5. Aber dem, der wirkt, das heißt, der arbeitet, der leistet, wird der Lohn nicht nach Gnade, das heißt als ein Gefallen, zugerechnet, sondern nach Schuldigkeit. Das ist eine allgemeine anerkannte Aussage. Steht nicht so in der Bibel, hier neu, zum ersten Mal in der Bibel, aber das ist anerkannte Wahrheit. Man kann sich darauf verlassen. Nach diesem Satz hat Gott gehandelt. Aber auf der anderen Seite, Vers 5, dem, der nicht wirkt, nichts getan hat, ungehorsam gewesen ist. Der Gehorsam ist ausgeblieben. Er ist Schuldner, keine Leistung, Versagen. Dem, der nicht wirkt, aber an den glaubt, der rechtfertigt. Wen rechtfertigt? Wen? Wen rechtfertigt? Wir haben es in der Bibel. Vers 5. Wie? Den Gottlosen. Ist Abraham ein Gottloser? Das ist eine gute Frage. Oder spricht Paulus nicht mehr von Abraham? Er denkt wahrscheinlich an Kapitel 1, 2 und 3, wo er sich große Mühe gab, zu zeigen, dass alle Menschen Schuldner sind vor Gott. In Kapitel 5, im nächsten Kapitel, wird er mehr darüber zu sagen haben. Das ist die große Schwierigkeit, nicht die Sache mit dem Gesetz, sondern dass wir Sünder sind, dass wir im tiefsten Herzen Gottlose sind, Gott-lose, im Grundtext ehrfurchtslose, kein Respekt vor Gott, halten uns selbst für weise und für hoch und groß, aber sind nicht demütig, Gott anerkennende, ehrfurchtslose, Gottlose. Wir haben einen Gott, der diese Menschen rechtfertigt, ihnen Gerechtigkeit schenkt. Das ist das Evangelium von Paulus. Nach meinem Evangelium, sagt er, ist das so. Und er versucht dem Juden, der ganz anders denkt, klarzumachen, dass dies bereits im Alten Testament so war. Dort in jenem Alten Testament, das der Jude für seine Bibel anerkennt. Mit anderen Worten, der Jude hat eine verkehrte Vorstellung von Gott gehabt. Ja, ist es nun so, dass Gott es wirklich vorzieht, dass ein Mensch zunächst sündigt? Darum geht es nicht. In Kapitel 5 wird er zeigen, es geht darum, dass kein Mensch überhaupt imstande ist, Gottes Gebot zu halten und seinen Willen zu tun, weil er von Natur aus ein Sünder ist. Und das war schon bereits bei Adam so. Da beginnt diese Misere. Deshalb ist der Weg Gottes so einfach. Weil kein Mensch imstande ist, etwas zu wirken. Nicht, dass die Sünde etwas Gutes wäre, woran Gott Freude hätte. Und jetzt gibt er einem solchen Menschen für diese Art von Lebensweise, Lebenswandel, würde er ihm dann Gerechtigkeit schenken. Es ist überhaupt keine Schuldigkeit. Es ist nicht so, dass man hier etwas auf den Tisch legt und dann bekommt man etwas dafür. Kein Tausch ist das. Lauter Gnade. Schuld, ja. Aber wenn jemand die angebotene Gnade annimmt, dann wird er gerechtfertigt umsonst, um dann in der Folge fähig zu sein, den Willen Gottes zu tun. Ja, das ja. Aber wiederum nicht nach dem Fleisch. Nicht, weil man so strebsam ist. Das kommt dann später in Kapitel 6, 7 und 8. Könnte es sein, dass der ein oder andere von uns auch so gedacht hat wie ein Israelit? Dass unser Einsatz, unser tägliches Mühegeben doch etwas zählen könnte? Wollen wir uns auch vom Alten Testament, nicht nur vom Neuen, belehren lassen und lernen, wie Gott denkt? Lauter Gnade, kein Verdienst. Und das ganze Leben ist nur ein Leben aus Dankbarkeit. Ein sich hingeben dem, der sein Leben für uns gab. Wir leben als Beschenkte, nicht als Wirkende, als Arbeitende, als Leistende. Dem, der nicht wirkt, aber an den glaubt, der den Ehrfurchtslosen rechtfertigt, wird sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Der Glaube ebnet alle ein, den Juden und den Heiden, den Rechtschaffenen und den Abtrünnigen. Die Voraussetzung des Glaubens ebnet alle ein vor Gott. Wenn Gott nur Glauben verlangt, dann ist es egal, wie man gelebt hat. Jeder muss auf dieselbe Art und Weise Vergebung bekommen, weil jeder, egal wie er sich bemüht hat, ein Schuldner geblieben ist. Jeder bleibt Schuldner. Und Gott vergibt nur Schuldner. Die Gesunden, sagt Jesus, der Messias, bedürfen nicht des Arztes. Er sei für die Kranken gekommen, für Sünder. Deshalb kann er einen Zachäus vom Baum herunterrufen. Und die anderen sind irritiert. Wieso geht er in das Haus eines Sünders? Ich bin gekommen, Sünder zu rufen und zu retten. Dazu kam Jesus in die Welt. Wir lesen weiter. Paulus ergänzt dieses Beispiel bei Abraham aus dem Leben Davids. Er ergänzt es mit einem weiteren Beispiel aus den Schriften Davids in den Versen 6 bis 8. Gleich wie auch David die Glückseligkeit des Menschen ausspricht, dem Gott Gerechtigkeit unabhängig von Werken zurechnet. Glückseligkeit, schreibt er, ist das Los derer, deren Gesetzlosigkeiten vergeben und deren Sünden bedeckt wurden. Glückseligkeit dem Manne, dem der Herr Sünde gar nicht zurechnet. Eine starke Verneinung hier. Gar nicht zurechnet. Das sind auffallende Worte. Wir lesen sie gern aus Psalm 32. Aber sie haben sehr große Bedeutung für Paulus auch. Denn in diesen Versen sieht er mit Recht Rechtfertigung durch den Glauben im Verzicht auf Werken. Wir haben hier ein Zitat aus Psalm 32, nachdem Paulus in Vers 6 kurz zusammenfasst, worum es geht. Glückseligkeit oder Seligkeit oder selig. Gleich wie auch David die Glückseligkeit des Menschen ausspricht, dem Gott Gerechtigkeit unabhängig von Werken zurechnet. Das ist die Lehre, sagt er, die wir hier aus diesem Psalm ziehen. Auch hier, sagt er, haben wir ein Beispiel von Gerechtigkeit, die Gott schenkt, ohne Werke, umsonst. Ja, mein lieber Paulus, können wir fragen, wieso holst du all das, wieso holst du eine so große Theologie aus diesem einfachen Psalm? Ich kann nicht sagen, sehe das gar nicht. Nun wollen wir noch einmal genau lesen. Mein Großvater saß dort in der Versammlung, die ich besuchte als Kind. Vorne saßen wir auch, wie diese Jungs. Und wir hatten einmal einen Prediger zu Besuch, er hieß Bruder Penner, und er fragte, was macht man, wenn man einen Bibelvers nicht versteht, den man gelesen hat? Prompt antwortete mein Großvater, man liest ihn noch einmal. Das war offenbar, so diesen Eindruck bekam ich als Junge, dass er hätte wohl eine andere Antwort erwartet. Und stellte die Frage noch einmal, was macht man, wenn man immer noch nicht den Vers verstanden hat? Und prompt antwortete mein Großvater, man liest ihn noch einmal. Das ist sitzen geblieben. Ich habe es nicht immer zu Herzen genommen, aber es ist immer ein Satz, den man zu Herzen nehmen sollte. Lesen, genau lesen, noch einmal lesen. Was steht hier denn geschrieben? Was ist das Wort aus Psalm 32? Glückseligkeit. Ja, wir haben hier ein Wort, das Luther auch mit wohl dem übersetzen kann. Wohl dem Manne, Psalm 1, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen und so weiter. Wohl dem Menschen, Psalm 84. In dessen Herzen geebnete, gebahnte Wege sind und so weiter. Wohl dem, dessen Gesetzlosigkeiten vergeben. Ich weiß nicht, wie es in Ihrer Bibel steht, ich habe schon vergessen, wie Luther übersetzt hier. Übertretungen, ja, das ist ein gutes Wort. Gesetzlosigkeiten. Was sind Gesetzlosigkeiten? Das sind zwei Arten von Sünden, Übertretungen und Versäumnisse. Unterlassungssünden und Übertretungssünden, weil das Gesetz zweierlei gefordert hatte. Du sollst und du sollst nicht. Und wenn man einem Gebot, du sollst, nicht nachgekommen war, dann war das eine Unterlassungssünde, eine Gesetzlosigkeit. Man hatte dem Gesetz nicht entsprochen, nicht wahr? Hatte man nun ein Du sollst nicht übertreten, dann war das eine Übertretung. Dann war man zu weit gegangen. Das eine Mal geht man nicht weit genug und das andere Mal zu weit. Und so wird der Weg tatsächlich krumm, ja? Und die Bibel spricht von krummen Wegen. Glückseligkeit ist das Los eines Mannes, der das Gesetz versäumt hat einzuhalten, ja, es übertreten hat. Und was sagt nun das Gesetz im Strafgesetzbuch, in 5. Mose? Was sagt nun das Gesetz von einem Menschen, der das Gesetz übertritt? Er muss sterben. Er muss sterben. Aber wenn jetzt David, der das Gesetz übertreten hat, gravierenderweise, wenn er jetzt sagt, dass Gott ihn selig spricht, ihm Glückseligkeit zuspricht, ihm Hoffnung auf Freude macht, denn es handelt sich um eine Verheißung, nicht um etwas, das im Moment notwendigerweise schon da ist. Deshalb kann man übersetzen, Glückseligkeit ist das Los derer. Wir haben denselben Gedanken in den Seligpreisungen in Matthäus 5. Selig sind, die da Leid tragen. Nicht glücklich sind sie, nicht happy, nicht froh, sondern glücklich zu preisen. Im Moment trauern sie und heulen und seufzen. Aber sie dürfen Mut fassen, weil morgen, später, wann Gottes Zeit gekommen sein wird, werden sie Freude haben. Und diese Freude spricht Gott dem David zu. Und David freut sich darüber. Glückseligkeit ist das Los derer, deren Gesetzlosigkeit vergeben und deren Sünden bedeckt wurden. Vergebung. Im Alten Testament wird der Tod gefordert. Wenn Psalm 32 von Vergebung spricht und sagt, dem die Sünden vergeben sind, bedeckt sind. Das heißt, Gesetzlosigkeiten vergeben, deren Sünden bedeckt wurden. Dann bedeckt mit Opferblut von Tieren, aber immer noch da. Immer noch da. Bedeckt, aber immer noch da. Nicht weggenommen, sagt der Hebräerschreiber. Aber darf sich schon freuen, weil er dieses Opfer im Glauben gebracht hat, in der Hoffnung, in der glaubenden Hoffnung, der wahre Messias, das wahre Opfer kommt noch. Und so wurde es ihm gut geschrieben. Aber das ist Evangelium. Das ist Geschenk. Mit anderen Worten, David ist auch ein Mann, der ohne Werke, denn er hat ja das Gesetz übertreten, der als Gesetzloser bei Gott die Verheißung der Vergebung bekommt. Wir merken also, dass Paulus seine Bibel genau und richtig gelesen hat. Das ist mir früher auch nicht klar gewesen. Aber man lernt ja immer zu, wenigstens will man. Also, Paulus erfährt zu Recht aus Psalm 32, dass auch bei David, nachdem das Gesetz gekommen ist, es Rechtfertigung aus dem Glauben gibt. Abraham, bevor das Gesetz gekommen ist. David, nachdem das Gesetz gekommen ist. Und auf diese Weise zeigt Paulus auf sehr feine Weise, schaut einmal, meine lieben Judenfreunde in Rom, Abraham ist nicht unter dem Gesetz und wird gerechtfertigt aus Glauben. So werden die Heiden aus Glauben gerechtfertigt. Verstehst du jetzt, warum ich dem Heiden das Evangelium anbieten kann? Aber, mein lieber Judenfreund, genau so musst du zum Kreuz kommen, wie David. David ist unter dem Gesetz, hat das Gesetz gebrochen, muss genau so wie Abraham kommen, wie ein Heide. Und so musst du kommen. Verstehst du jetzt, warum ich so zu Juden spreche? Wir sehen also, wie Paulus auf sehr feine Art vom Alten Testament das neutestamentliche Evangelium bezeugt. Er sagt, das Evangelium von Jesus Christus ist schon im Alten Testament verwurzelt. Glückselig ist das Los des Mannes, dem der Herr Sünde gar nicht zurechnet. Das ist etwas Wunderbares. Wir alle kennen ein schlechtes Gewissen, nicht wahr? Tag aus, Tag ein trägt man es mit sich herum. Geht auf die Arbeit, zur Schule, wo immer auch. Von morgens früh bis abends spät. Dieses schwere Gewissen, es plagt einen. Man legt sich schlafen und man ist etwas entlastet. Wenn man nicht gerade wieder davon träumt. Aber wenn man erwacht, oh weh, die Schuld ist immer noch da. Und so geht es Tag aus, Tag ein. Bis eines Tages man den Weg zur Vergebung findet. Und wie entlastet ist man dann? Und dann erfährt man diese Freude, dass Gott einem die Schuld nicht mehr anrechnet. Sie ist gestrichen, vergeben. Das ist etwas Wunderbares. Wir lesen weiter mit Vers 9. In den Versen 9 bis 12 wird die Glaubensgerechtigkeit oder die Heilsgerechtigkeit bezeugt, dadurch, dass Glaube und Beschneidung einander gegenübergestellt werden. In den ersten 8 Versen wurden Glaube und Werke einander gegenübergestellt, Leistung. Jetzt werden Glaube und die religiöse oder die heilige Handlung, diese zwei werden einander gegenübergestellt. Das Zitat von David wird jetzt zunächst für Abraham ausgewertet. Vers 9, diese Glückseligkeit, er kommt von Psalm 32 her. David hat von Glückseligkeit gesprochen für den Vergebenen. Und jetzt sagt Paulus, diese Glückseligkeit, die, von der David spricht, kommt sie auf die Beschneidung oder auch auf die Unbeschnittenheit? Das ist jetzt eine Frage. Das ist die Frage, mit der die in dieser Auseinandersetzung zwischen Paulus und dem Juden da ist. Der Jude legt großen Wert darauf, dass er beschnitten ist, dass er zum Volk Israel gehört. Also, du berufst dich auf die Beschnittenheit. Das ist eine Forderung, das ist eine Handlung, eine heilige Handlung, die Gott gefordert hat. Rettet die heilige Handlung. Bringt die Beschneidung dich in die Annahme von Gott. Spricht Gott dich für angenommen aus. Weil du beschnitten bist, sind alle Beschnittenen in Gnaden bei Gott, kommen die in sein Reich, in sein Paradies. Diese Glückseligkeit, von der David gesprochen hat, kommt die auf Beschnittene oder auch auf Unbeschnittene? David war ein Beschnittener. Er war ein Israelit. Er gehörte zum Hause Israel. Also könnte man sagen, ja, David ist ein Israelit. Auch wenn er Buße getan oder wenn er gesündigt hat, aber er hat Buße getan, als Israelit musste Gott ihm schon Vergebung geben. Moment einmal, sagt Paulus. Wir kommen zurück zu Abraham. Wie war es denn bei Abraham mit der Beschneidung? Denn wir sagen, dass der Glaube Abraham zur Gerechtigkeit gerechnet wurde. Wie wurde er ihm also zugerechnet? Als er in der Beschneidung war oder in der Unbeschnittenheit? Nicht in der Beschneidung. Mein lieber Freund, kann er sagen, mein Jude, Freund in Rom, du kennst wohl deine Bibel, die Geschichte Abrahams. Wann war dieser Zeitpunkt, als Gott den Glauben von Abraham als Gerechtigkeit ihm zurechnete? Wo steht's geschrieben? 1. Mose 15, ja? Und wann kam die Beschneidung? 1. Mose 17. Vor oder nach dem? Was kommt vorher? 17 oder 15? 15. Ich weiß nicht, ob der Jude dann tief Atem holt, wenn er das liest. Denn gerade dieser Punkt war sehr, sehr wesentlich für ihn. Aber Paulus ist radikal hart, liebevoll, aber sehr präzise. Um wahrhaftig zu sein, damit kein Abstrich dem Evangelium geschieht. Dies ist das Evangelium. Hier beginnt es, hier hört es auf. Abraham steht direkt in der Mitte des Evangeliums. Nicht in der Beschneidung, sondern in der Unbeschnittenheit. Und er empfing ein Zeichen. Die Beschneidung ist ein Zeichen, nicht die Heilshandlung selbst. So wie die Taufe, das Abendmahl Zeichen sind. Nicht das Mittel zur Rettung selbst, ist die Anwendung. Und er empfing ein Zeichen, nämlich die Beschneidung, ein Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens, die er schon hatte, bevor er beschnitten wurde. Dass die Beschneidung, die darauf folgt, ist ein Siegel. Also eine Bestätigung, du bist bei mir in Gnaden bereits aufgenommen. So wie die Taufe, die eine gewisse Parallele hat zur Beschneidung, eine Bestätigung ist, aber nicht die Rettung selbst, aber ein Zeichen davon, ja, den er in der Unbeschnittenheit hatte, das heißt den Glauben, den er in der Unbeschnittenheit hatte, um Vater aller zu sein, die während der Unbeschnittenheit glauben. Das muss hart für einen Juden sein. Unser Vater Abraham. Und jetzt gestattet Paulus, dass ein Heide Abraham zum Vater hat. Und Paulus ist rücksichtslos. Mein lieber Freund, sagt er, wenn du nicht mitkommst, werden die von den Völkern mit Abraham, Isaac und Jakob zu Tische sitzen im Reiche Gottes und du wirst draußen sein, wo die Zähne klappern und man heult. Das hatte Jesus gesagt. Dies ist eine ernste Angelegenheit. Paulus streitet für die Wahrheit Jesu, damit er Vater aller zu sein, die während der Unbeschnittenheit glauben, damit auch ihnen die Gerechtigkeit zugerechnet würde und Vater der Beschneidung. Er ist also Vater von Unbeschnittenen, die glauben, und er ist Vater von Beschnittenen, die glauben, die also genauso aus Gnaden gerechtfertigt werden. Die Beschnittenheit hilft ihnen nichts. Es ist etwas Schönes, etwas Gutes. Man gehört zum erwählten Volk, aber es macht nicht das Entscheidende aus. Denen, die nicht aus der Beschneidung allein sind, sondern auch denen, die sich nach den Fußtapfen des Glaubens ausrichten. Nach den Fußtapfen des Glaubens ausrichten, den unser Vater Abraham hatte. Man folgt in seinen Fußtapfen, in seinen Glaubensschritten. Dort soll man Abraham nachfolgen. Man soll es ihm nachtun, einfach mit Gott rechnen, mit seinem Wort, mit seiner Zusage, den unser Vater Abraham in der Unbeschnittenheit hatte. Denn nicht durch Gesetz wurde Abraham oder seinem Samen die Verheißung, dass er der Erbe der Welt sein sollte, sondern durch die Gerechtigkeit des Glaubens. Leider muss ich diesen Ausdruck Erbe der Welt überspringen. Er ist ein wichtiger Ausdruck. Man fragt sich, wieso Paulus diese Aussage machen kann, da im Alten Testament so ausdrücklich nicht die Rede davon ist. Wie ist er zu diesem Schluss gekommen? Das muss ich lassen. Aber Paulus spricht zu Recht, auch wenn im Alten Testament es nicht so in dieser Form gesagt war. Aber wir kommen zu dem anderen. Nicht durch Gesetz wurde Abraham oder seinem Samen die Verheißung, dass er der Erbe der Welt sein sollte. Das Gesetz kam ja viel später. Wie kam denn Abraham in den Genuss der Verheißung? Nur durch den Glauben. Gott verheißt und Abraham glaubt. Es handelt sich also um einen Genuss, den man außerhalb des Gesetzes genießt, einfach durch den Glauben. Bei diesem Thema Verheißung zeigt Paulus, dass Glaube und Gesetz einander gegenüberzustellen sind. Glaube und Werke werden einander gegenübergestellt. Glaube und Beschneidung wurden einander gegenübergestellt. Und jetzt werden Glaube und Gesetz einander gegenübergestellt. Und zwar beim Thema Verheißung. Verheißung und Gesetz stehen einander gegenüber. Verheißung ist der Gegenstand des Glaubens. Das heißt, das, was man glaubt. Gott verspricht Abraham einen Sohn. Das heißt, den Samen, aus welchem der Messias kommt. Es ist der Christussame. Deshalb ist das so bedeutungsvoll. Verheißung Isaaks ist in gewissem Sinne die Verheißung auf Christus. Paulus oder Gott gibt also Paulus diese Verheißung von Christus über Isaak. Und was tut Abraham damit? Er glaubt dieser Verheißung. Er hat noch keinen Sohn. Aber er glaubt, dass Gott ihm diese Linie geben wird, einen Isaak, der in dieser Linie auf den Messias hin steht. So wird also Verheißung dem Gesetz gegenübergestellt. Paulus sagt, nicht durch Gesetz ist Abraham in den Genuss gekommen, sondern einfach, weil Gott ihm das verheißen hat und er hat geglaubt, sondern durch die Gerechtigkeit des Glaubens. Denn wenn die vom Gesetz Erben sind, in den Versen 14 erklärt Paulus, warum die ganze Angelegenheit so ernst ist. warum er hier sich so große Mühe macht, zu unterscheiden zwischen Glauben und Werken, Glauben und Beschneidung, Glauben und Gesetz. Warum ist das so wichtig? 14 und 15. 14 und 15, ich warne uns, sind etwas schwer zu verstehen. Ich will nicht groß ackern in diesen Versen, aber ich will kurz zusammenfassen, was sie für eine Bedeutung haben. Noch einmal, wenn die vom Gesetz Erben sind, Erben der Verheißung, so ist der Glaube zunichte gemacht und die Verheißung aufgehoben. Denn das Gesetz bewirkt Zorn. Denn wo kein Gesetz ist, da ist auch keine Übertretung. In Kapitel 5 wird er dieses Thema etwas ausführlicher behandeln. Worum geht es? Paulus sagt, es wäre unmöglich gewesen, über das Gesetz in den Genuss der Gnade Gottes zu kommen, der Gunst Gottes. Denn das Gesetz ist Licht, aber keine Hilfe. Der Mensch ist auf seine eigene Kraft angewiesen, um das Gesetz zu halten. Und er kann es nicht. Ein Mensch, der ein Sünder ist, Römer 7 macht das klar, Römer 8 macht es klar, 8 Vers 3, was das Gesetz nicht vermochte, weil es schwach war durch das Fleisch des sündigen Menschen, das vermochte Gott. Wer also vom Gesetz her kommt und durch Halten des Gesetzes die Verheißung erben will, dem wird es nicht gelingen. Er kann das Gesetz nicht einhalten, folglich kann Gott ihm nicht die Verheißung geben. Folglich ist die Verheißung zu nichts geworden. Sie kann sich nicht erfüllen. Folglich ist Gott ein Versager. Verstehen wir, warum die Sache so ernst ist? Paulus zeigt dem Israeliten, schau einmal, es ist unmöglich, wirklich jeden Tag im Leben alle Gebote zu halten. Es kann nicht auf diesem Wege geschehen. Es muss einfach durch Annehmen im Glauben geschehen. Wir bleiben Schuldner. Auf dem Wege wird die ganze Angelegenheit mit der Verheißung von einem Messias ein Fiasko. Er zeigt also sehr logisch und konsequent, wie im Alten Testament schon aufgezeigt wird, wie man bei Gott in die Gunst kommt. In den Versen 16 bis 18 zeigt Paulus, wie Gott durch diese Gegenüberstellung so groß gemacht wird. Herrliche Verse. Darum ist es aus Glauben, damit es nach Gnade sei, damit die Verheißung dem ganzen Samen fest sei. Denn wenn es aus Gnaden ist, dann darf jeder es bekommen. Und dann kann die Verheißung fest bleiben. Sie kann in Erfüllung gehen. Gott muss sie nicht aufgeben. Dem ganzen Samen fest sei, nicht allein dem vom Gesetz, weil er es nicht halten kann, oder der es nicht halten kann, sondern auch dem vom Glauben Abrahams, der unser aller Vater ist, wie geschrieben steht, ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht. Das ist eigentlich eine Klammer, wie geschrieben steht, ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht. Wir müssen den Anfang von Vers 17 überspringen, um den Zusammenhang zu bekommen. Abraham, der unser aller Vater ist, vor dem, dem er glaubte, nämlich Gott, der die Toten lebendig macht und das Nichtseiende ruft wie Seiendes, der gegen Hoffnung auf Hoffnung glaubte, um ein Vater vieler zu werden, wie geschrieben steht, so wird dein Same sein. Wie wird Gott groß gemacht? Gott bringt in die Wirklichkeit aus dem Nichts. Das ist der Weg des Heiles Gottes. In der Rettung tut Gott etwas, das niemandem sonst möglich war. Bei Gott gab es nichts. Niemand hatte es verdient. Und wie bei der Schöpfung holt er aus dem Nichts gleichsam eine Rettung und stellt sie in den Raum. Da ist sie ein Geschenk. Und damit das Menschen klar wird und den seinem Volk, das er ja vorbereitet auf dieses Heil, damit das klar würde, hat er am Leibe Abraham und der Sarah dieses gezeigt. Später bei Isaac und Rebekka. Zweimal war es unmöglich, für die Erzväter Kinder zu kriegen. Und Gott hat ein Wunder getan, etwas Übernatürliches. Paulus macht das klar. So ist es schon in der Vorbereitungszeit, in der Zeit vor Christus, dokumentiert, das heißt klar herausgestellt, dass das Heil, auf das das alles hinwies, aus dem Nichts kommt. Das heißt, Gott tut etwas Übernatürliches, etwas ganz Besonderes. Es war unmöglich, für einen Menschen hervorzubringen, der für uns sterben konnte. Aber Gott hat es getan. Als Jesus geboren werden sollte, heißt es vom Himmel her durch einen Sendboten namens Gabriel, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Das erinnert uns an das Wort bei Abraham. Sollte Gott etwas zu wunderbar sein, so sagt Gott selbst, beziehungsweise ein Engel von ihm, sollte Gott etwas zu wunderbar sein, bei ihm, übrigens, das Wort von Gabriel kann auch so übersetzt werden, bei Gott ist keine Aussage eine unmögliche. Dasselbe Wort bedeutet Wort oder Aussage und Ding, auch im Hebräischen. Bei Gott ist kein Ding, das heißt eine Aussage, die er gemacht hat, unmöglich. Im Heil tut Gott das Unmögliche. Er selbst greift ein und schenkt der Maria einen Sohn, den sie gebären darf, auf die Welt bringen darf. Und der Engel sagt, deshalb wird er Gottes Sohn heißen. Gott unter uns, Immanuel. Bei Abraham und Sarah wird das schon deutlich, dass Gott aus dem Nichts hervorruft. Aber in den Versen 18 bis 21 schildert Paulus jetzt den Glauben Abrahams als einen echten Glauben. Was ist jetzt echter Glaube? Der Glaube, der mit dem Gott rechnet, der aus dem Nichts etwas in die Wirklichkeit bringt. Das ist der Glaube. Deshalb führt uns Gott in die totale Schwachheit immer wieder, damit wir zu glauben lernen. Denn wenn wir immer Zeichen um uns her haben, Möglichkeiten sehen, ich kann schon sehen, das könnte werden, dann lernen wir nie zu glauben. Aber wenn uns Gott alles nimmt und nichts mehr zu hoffen ist und wir dann noch hoffen dürfen, weil er uns die Zusage gegeben hat, das ist Glaube. Und dieser Glaube, den hat Abraham errechnet, dort, wo nichts zu hoffen ist, mit Gott, der gesprochen hat. Der gegen Hoffnung auf Hoffnung glaubte, um ein Vater vieler zu werden, wie geschrieben steht, so wird dein Same sein. Und nicht schwach im Glauben, beachtete er nicht den eigenen schon erstorbenen Leib, er war etwa 100-jährig, noch das Absterben des Mutterleibes der Sarah. Er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde innerlich kräftig. Dort, wo man glaubt, im Geiste, wurde innerlich kräftig im Glauben, gab Gott die Ehre und war völlig überführt. Was er verheißt, ist er auch imstande zu tun. Er hatte seine Versuchungen, aber er hat nie losgelassen von der Verheißung. Wurde nie in dem Sinne schwach, dass er die Flinte ins Korn warf. Und sagt, jetzt ist es aus mit meinem Gott. Darum, und wir kommen zu den Schlussversen, zu der Auswertung. Erstens für Abraham und dann für uns. Darum wurde es ihm auch zur Gerechtigkeit gerechnet. Das ist etwas, das bei Gott richtig ist, ankommt. Wenn man mit einem Gott rechnet, der alles alleine tun kann für uns. Es ist aber nicht alleine seinetwegen geschrieben, dass es ihm zugerechnet wurde, sondern auch unseretwegen, merken wir, hier ist eine Lehre angezeigt, die auch sonst wo auftritt, nämlich, dass das Alte Testament wegen des Neuen Testamentes und wegen der Gemeinde geschrieben ist. An einigen Stellen im Neuen Testament klingt dieses an. Das wurde geschrieben deswegen. Zum Beispiel Epheser 4, ab Vers 8, können Sie später mal kontrollieren. Seinetwegen geschrieben, unseretwegen geschrieben, denen es zugerechnet wird, die wir an den glauben, an wen? An denselben, an den Gott Abraham glaubte. An welchen Gott glaubte Abraham? An den Gott, der Tote auferweckt. Derselbe Bruder Penner übrigens, von dem ich sprach. Er stellt uns einmal eine Frage. Woran dachte Abraham? Es steht in 1. Mose geschrieben, als Abraham mit Isaak nach Moria geht. An einer Stelle steht geschrieben, und gingen die beiden miteinander. Ja. Ein schlichtes Wort, gingen die beiden miteinander. Stille. Bruder Penner fragt uns, woran dachte Abraham, als er und sein Sohn zusammengingen? Ja, wie sollte man das wissen, woran er dachte? Aber die Antwort steht in der Bibel. Der Hebräerschreiber gibt uns die Antwort. Er dachte, Gott könne ihn von den Toten erwecken. Das ist, was er dachte. Wenn ich ihn töten muss, Gott hat gesagt, in diesem Jungen wird die Verheißung erfüllt. Einzige Lösung, ich muss ihn töten und Gott weckt ihn wieder auf. Gott, Abraham glaubt an den Gott, der Tote auferweckt und an denselben Gott glauben wir. Er weckt Tote auf, aber dieses Mal welchen Toten? Jesus, den eigentlichen Retter, das Ziel der Verheißung über Isaak. Wir glauben jetzt, wir sind jetzt angekommen, der Messias ist gekommen und wir glauben an den. Und deswegen wurde das alles geschrieben, damit wir genauso durch denselben Glauben in die Gunst Gottes kämen. Denen es zugerechnet wird, die wir an den glauben, der Jesus, unseren Herrn, von den Toten auferweckte, der wegen unserer Übertretungen dahingegeben und wegen unserer Rechtfertigung auferweckt wurde. Jesus starb, weil er unsere Übertretungen auf sich nahm. Er starb, damit wir später Vergebung bekommen könnten. Weil er unsere Sünden auf sich nahm, unsere Ungerechtigkeit nahm er auf sich, damit wir Vergebung bekämen, das heißt Gerechtigkeit. 2. Korinther 5, Vers 21. Er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir würden in ihm die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Das ist ein Tausch. Ein Tausch in dem großen Liebesplan Gottes, ein ungeheurer Tausch. Er nimmt meine Schuld und ich nehme seine Gerechtigkeit. Aber da er Gott ist, kann er die Schuld auf die Seite tun. Er steht wieder auf in seiner Gerechtigkeit. Und wir sind zusammen in der Familie Gottes als Gerechte. Er, der Sohn Gottes, der Älteste unter einer Bruderschaft, Römer 8, nicht wahr? Wunderbares Evangelium. Ich denke, dass manch ein Jude in Rom davon beeindruckt worden ist und ein Ja gefunden hat. Ich hoffe, es ist bei uns auch so.